야, 주당 주님께 책에 대해 내부 진동시.
Dann wird gesagt, bitte rezitieren wir nun die Worte, mit denen die Merkmale beschrieben sind von Sein und Schein.
Haben wir vorhin gesagt, Merkmal, Anzeichen, Kennzeichen?
Merkmals, Anschein, Kennzeichen, ja.
Merkmal, ist
das? Merkmal, Anscheins, Kennzeichen. Ein Wort einfach, um es nicht zu kompliziert zu machen. Nur ein S, Merkmal, Anschein.
Merkmalanschein ist ein Wort.
Ja, das gab es vorher noch nicht, aber das haben wir heute eingeführt. Das können wir im Deutschen, das ist das Schöne. Eben, da gibt es keine Regeln, man nicht darf. Wenn es ein Donaudampfschiff, Staatskapitänsmützen, Hersteller gibt oder irgend sowas. Ja, wer möchte gehen?
Dabei sind Merkmal, Anscheins, Kennzeichen als zwei und so wie ausgedrückt. Anscheinend zu sein, der uns werden samt und sonders ausgedacht ist. Weil nicht vorhanden ist, erscheint als ob. Weil in jeder Hinsicht ohne Wirkliches und Ausgedachtes obendrein ist es als samt und sonders ausgedacht bezeichnet. Das Zweite ist eigentliches Sein, das Wahrgenommene und der wahrnimmt, Ausgedrücktes und der Ausdrucksmittel ohne Unterschied zu Hoheit selbst.
Nur so ein Dimitri-Rapper sein. Warte, Manga, Nunga, Moni. So so rare ist die Dero. So so ein Derweyam, Lasso, Tode. Du kannst es so ein Badel. Zambi, Tübe, Tüte, Jinkende.
Alle Lebewesen, die einst unsere Mütter gewesen sind, grenzenlos an Zahl, wie sie die Weite des Weltraums erfüllen, gilt es in den Zustand vollendeten Erwachens zu versetzen. Zu welchem Zweck ich mich entschließen sollte, die Intelligenz, das genaue Wissen, die Weisheit und Mitgefühl beides zu vermehren, zur Vollendung zu bringen. Und dafür ist es notwendig, hier und jetzt jenen Text, der von der Unterscheidung von Sein und Schein handelt, zu hören, über seine Bedeutung nachzudenken und mich vertraut zu machen mit der Gewissheit, die daraus erwächst. Diesen Entschluss im Herzen, den man die Gesinnung des Bodhisattva nennt, bitte Trimpuchi, ihm zuzuhören. Im Rahmen dieses Textes, der hier Sein und Schein unterscheidet, möchte Rinpoche als nächstes die sogenannten fünf Wege oder Wegetappen des großartigen Fahrzeugs Mahayana vorstellen. Der Text und die zugehörige Erklärung, die findet sich auf Seite 116 folgende. So. Und das sind Verse, die uns jetzt je einzeln vertraut machen mit einem dieser fünf Wege des Mahayana. Eigentlich beginnt es mit dem zweiten. Aber da wird er sicher was gleich sagen. Das erste heißt, der Vers hierzu heißt, darüber sich gewiss zu werden, ist in den Sutra-Klassen des Mahayana sich versichert haben, rechtes Geistes üben, inbegriffen alle Pfade der Verbindung. Das versteht man nicht so auf Anhieb, das macht nichts, kommen wir gleich noch dazu. Ich sage es erstmal der Reihe nach, ne? Weil es sind viele Informationen in einen Satz gepackt. Ne? Darüber sich gewiss zu werden, neue Zeile. Sasong, die ganze Trigo, oder?
Oh ja.
Trigo, Trigo, dann die Gere.
Und Trigo, Trigo.
Also.
Trigo, Jürgo. Trigo, Jürgo.
Ich habe schon Zweifel, ob ich es aufschreiben sollte, aber ja, sagt er, sehr gut, unbedingt aufschreiben, ja. Schreiben ist immer gut, ja. Ist in den Sutra-Klassen des Mahayana, neue Zeile, sich versichert habend, ach ja, da müssen wir oben am besten zur Deutlichkeit hinter, in der zweiten Zeile hinter dem Ist ein Komma machen. Und da kommt jetzt auch wieder ein Komma. Recht des Geistes üben, neue Zeile. Oder da kommt kein Komma eigentlich mehr. Also, schauen wir mal. Dann vierte Zeile, inbegriffen, Komma, alle Pfade der Verbindung. Dünnter Tanta Sungre, wa?
Ah.
Tanta Mutschi Dünnter Sungre.
Dünnter, die. Da Tegba Chembo, Lola, Simjin Tamje Jidun, Du Sanje Jukombadra, Kelang Tamje Ba, Tikjin Kunzub Simjiri, De Dava Sanjo Jo Du Simjiri, De Suna Gebe Le Drupa, Gebe Le Seba, Tamje Tsolamri. De Jisu Jolam Sijiti, Tungba Nyeje Tung, Hirabje, Tinlam Papte, Tusang Gomsumje, Tinlam Papte, Yana Tungba Nyeje Tung, Tinlam Papte, Tene, Tungi Ngonsumdo, Mato Nayan, Tungi Tsordo Gomde, Tungi Tsordo Gomki Nihi Jeba, Tungi Tsordo Ne, Tsordo Gombe Ne Kapso, Jolam Sige.
So, um was geht's hier überhaupt? Es geht darum, dass irgendjemand, ein Individuum, zum Beispiel wir, uns anschicken, den großartigen Pfad zu gehen, den der Buddha gelehrt hat. Und das bedeutet eben, dass das Merkmal des großartigen Pfades, dass man sich entschließt, zum Wohle aller Lebewesen zu wirken. Dass man dieses Ziel, das Endziel, ein Buddha zu werden, erreichen möchte, zum Wohle aller Lebewesen. So. Von dieser Idee begeistert, davon eingenommen und ergriffen, wird man sich widmen all der verschiedenen Tätigkeiten, die andere nutzen. Und all das, was man also an Guten tut, um anderen zu helfen, seine Kraft dafür gibt, anderen Gutes zu tun, all das zählt unter den sogenannten Pfad des Ansammelns oder dem Pfad der Ansammlung. Das ist der erste Pfad, der ist hier nicht erwähnt. Das ist sozusagen vorausgesetzt, dass man das gemacht hat. Was kommt dann? Wenn man also so eine große Menge an guten Geisteseindrücken angesammelt hat, mit dem alle unter diesem Ziel des großartigen Fahrzeugs, nämlich zum Wohle aller Lebewesen, Erleuchtung zu erlangen, dann kommt das Nächste, nämlich sich vertraut zu machen mit dem Leersein aller Erscheinungen. An diesem Punkt hat man aber das Leersein noch nicht selbst direkt erkannt. Man hat also kein unmittelbares Erleben davon, dass alles leerer Anschein ist. Aber es ist, man macht sich damit mit dieser Idee vertraut. Erst hört man das, denkt, aha, das macht Sinn. Dann denken wir darüber nach, kann das überhaupt sein? Und man kommt dann durch ein eigenes Nachdenken zu der Überzeugung, es muss eigentlich so sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann übt man diese Gewissheit. Und wenn man sie übt, da man ja nicht das eigentliche Leersein noch nicht richtig erfasst hat, was übt man denn dann? Und Rinpoche sagt, man übt eigentlich eine Idee, die man davon hat. Und die Idee wird natürlich immer feiner. Man hat also eine Anfangsidee, was das bedeuten könnte, dass der Anschein dieser Welt und dieses Lebens so ist, dass da nichts dahinter steckt, dass das leere Anschein ist. Da hat man so einen gewissen Vorgeschmack davon, eine Idee. Und diese Idee, mit dieser Idee macht man sich vertraut. Und dann verfeinert man sie weiter und dann macht man sich wieder mit vertraut. Es bleibt aber an dieser Stelle noch eine Idee. Und diese ganze Tätigkeit, sich damit zu beschäftigen, mit dem Leersein mehr und mehr vertraut zu werden, ihm näher zu kommen, das fällt unter den Pfad der Verbindung.
Ne, Jolam se jogubi jimsin karasana. Tuni ngonsum do to na. Pam pamam, papasa tobare. Tuni ngonsum do to bala, jorwar se bai. Lanye besana, Jolam se kri.
Warum heißt der Pfad der Verbindung? Es ist so, dass solange man eben das Leersein nicht direkt erkannt hat, ist man ein gewöhnliches Lebewesen. Und wenn zum ersten Mal die Erkenntnis aufleuchtet, das direkte Erleben des Leerseins, dann ist das der Pfad der erhabenen Bodhisattvas, vom Pfad des Sehens an. Und was also die Verbindung zwischen beiden Zuständen herstellt, anbindet sozusagen an die Erfahrung, hinführt auf die Erfahrung eines erhabenen Bodhisattvas, das ist der Pfad der Verbindung. So, jetzt kann man sich die Worte nochmal angucken, was da jetzt da drin steckt. Darüber sich gewiss zu werden, das heißt deshalb so, weil natürlich dieser Vers ist aus dem Zusammenhang gerissen und genau in dem Vers davor ist die Rede von all den Mahayana Sutras, das heißt all den Worten, die der Buddha gesagt hat, um den großartigen Pfad zu erklären. Gut, und das ist ja die Informationsquelle, die wir zur Verfügung haben. Das ist die erste Information, die uns überhaupt eine Kunde bringt von diesem Pfad in Richtung auf vollkommenes Erwachen. Und das ist das, was sozusagen uns überhaupt diesen Pfad erst gibt. Auf diese Information beziehen wir uns also. Und über die gilt es, sich gewiss zu werden, also Gewissheit zu erlangen. Zum Beispiel, wenn wir hier die Sutras lesen, wie wir es die anderen Tage gelesen haben, die davon handeln, wie alle Dinge leer sind, leerer Anschein sind und so weiter, dann nützt es nichts, die Worte allein zu hören, sondern man muss sich über die Bedeutung gewiss werden. Darüber sich gewiss zu werden, gut. Und dann ist eigentlich der Satz im Grunde ganz kurz, der geht nämlich in der vierten Zeile geht er eigentlich weiter. Darüber sich gewiss zu werden, ist alle Pfade der Verbindung. Ne? Das sind die Pfade der Verbindung zusammengenommen, das sind also die Unterteilungen noch dieses Pfads der Verbindung, ich könnte auch sagen, der Pfad der Verbindung, aber er hat eben noch Unterteilungen. Das ist damit gemeint. So, und jetzt wird das im Einzelnen erklärt, was das bedeutet. Darüber sich gewiss zu werden ist, nämlich in den Sutra-Klassen des Mahayana sich versichert haben. Das heißt, wenn man irgendetwas überhaupt jetzt anfängt zu erkennen oder zu meinen, wie es eigentlich ist, dann braucht man ja dafür einen Beleg. Man muss sich ja fragen, hat das der Buddha überhaupt gesagt? Oder habe ich mir das jetzt selber alles ausgedacht? Und wenn der Weg, den der Buddha gegangen ist, wenn der die Richtschnur sein soll, dann muss man sich ja mit den Worten des Buddha zunächst mal versichern, ob der überhaupt das so gesagt hat. Und das heißt, in den Sutra-Klassen des Mahayana sich versichert haben, was er gesagt hat, und dann das rechte Geistesüben, was sich daran anschließt. Und das inbegriffen alles sind die Pfade der Verbindung oder sich gewiss zu werden, ist die Menge all dieser Pfade der Verbindung. Diese ganze Information steckt da drin enthalten. Man hätte das sicher auch anders formulieren können. Es ist aber jetzt entlang des Tibetischen, so für diejenigen, die hier auch das Tibetische lernen wollen, ist das dann vielleicht eine kleine Hilfe, dass sie dann so die Gedanken in der richtigen Reihenfolge schon geliefert bekommen.
Da beginnt er wieder. Te lange baren je ban, te bai chenbe do de la, tenbe tsul jen yize, du be do lan da me do. Da indike le tsul jen la.
Auf Englisch, alle zusammen?
Ja, wo?
Seite 117. The term definitive verification of this refers to the whole of the path of application composed of appropriate mental cultivation based on the sutra collections of Mahayana.
Jetzt auf Deutsch.
Darüber sich gewiss zu werden, ist in den Sutra-Klassen des Mahayana sich versichert haben, rechtes Geistes üben, inbegriffen alle Pfade der Verbindung.
Tan tonlam ne, rikpa yanda tatop se, ton lan je ngun sum je, chote te yi ni top je,
so, und jetzt kommen wir zu dem bereits angesprochenen Pfad des Sehens. Das ist die nächste Wegetappe. Und dieser Pfad des Sehens, der den erhabenen Bodhisattva ausmacht, ist mit folgenden Worten beschrieben. Er ist Kontakt genannt. Und das heißt hier, Kontakt ist durch das richtige Erschauen, neue Zeile, Kontakt ist durch das richtige Erschauen, als Pfad des Sehens auf direkte Weise, als Pfad des Sehens auf direkte Weise, neue Zeile, die Soheit zu erlangen und, neue Zeile, das Erlebnis davon. Also,
Tenen tonlam sijite ton tambe demba am te yini ngan tonyo yomare ngan ma tonbe chunyi jiton tonyi jiton ngan som ton tonbe lam yibesena tonlam sigre.
Warum heißt das Pfad des Sehens? Sehen heißt hier etwas neu zu sehen. Das, was nie zuvor gesehen wurde, nämlich dass der Anschein all des, der Welt und dieses Lebens leer davon ist, eigenständige Wirklichkeit zu sein, das haben wir bisher nie erkannt. An dieser Stelle zum allerersten Mal direkte Einsicht, direkte Erfahrung von Wirklichkeit, die heißt, dass der Anschein leer ist von Eigennatur. Deswegen heißt es Pfad des Sehens, weil diese Erkenntnis ganz neu zum allerersten Mal auftritt.
Tonlam sa tambo tupika tomna, tene pamam rani pakpar churbare.
Und in dieser Pfad des Sehens gehört zu den erhabenen Stufen der Bodhisattvas. Er ist gleichzeitig auch die erste Bodhisattva-Stufe. Und jemand, der also eine solche direkte Erfahrung von Wirklichkeit erlebt, ist in dem Augenblick ein erhabener Bodhisattva oder Bodhisattva.
Tene Tene mpapa sa tomna tanda yuntin jatra chunyi la soba hibare. Rang truba jatun nuba la soba yuntin jatja sepa tra chunyi hibare.
Das heißt, dass Leute, die eben diese Stufe des erhabenen Bodhisattva erlangen, dass sie Wunderfähigkeiten haben, wie vielerlei Art, wie zum Beispiel ihren eigenen Körper an verschiedenen Stellen auftauchen zu lassen. Und zwar an 100 verschiedenen Stellen zur gleichen Zeit. Und so weiter gibt es eine ganze Vielzahl von Eigenschaften, unbegreiflichen Wundereigenschaften, die ein, über die ein solcher Bodhisattva verfügt auf der ersten Stufe. Also, wobei wahrscheinlich das so gemeint ist, dass diese 100-fachen Qualitäten eines Bodhisattva, wie an verschiedenen Stellen gleichzeitig zu sein und so, dass diese in erster Linie das eigene Erleben beschreiben. Weniger, dass jetzt jemand, der von außen guckt, plötzlich das Gefühl hat, da hat er einen 100-fachen Klon vor sich, sondern das ist mehr das eigene Erleben davon. Es kommt einem so vor, als ob das so sei.
So.
Ja, und das ist eben in den Worten hier auch gesagt. Und die Rekpa Sevijum sind die Remutier Rekpa. Das Ganze ist hier. Es ist hier in dem Text Kontakt genannt. Und Kontakt, weil es durch das richtige Erschauen ist, im Zustande kommt. Also der Erstkontakt sozusagen mit Wirklichkeit. Und es heißt Kontakt wegen dieses richtigen Erschauens, durch das man, was wird dann weiter beschrieben, als Pfad des Sehens auf direkte Weise die Soheit, also die eigentliche Wirklichkeit, erlangt und diese erlebt. Es ist das Erlebnis davon und die Tatsache, dass man diesen Zustand eben erlangt hat. Auf welche Weise hat man ihn erlangt? Man hat ihn erlangt durch direktes Sehen. Deswegen heißt es Pfad des Sehens, durch richtiges, korrektes Erschauen. Der Erstkontakt mit Wirklichkeit. Wir hatten heute Morgen gerade die Worte, die erklären, was das eigentliche Sein ist. Und da hieß es, dass dieser Zustand des eigentlichen Seins jenseits ist davon, irgendetwas wahrzunehmen, noch dass da jemand ist, der das wahrnimmt. Und der Zustand des eigentlichen Seins ist nicht ein Ausdruck, eine Bezeichnung und auch nicht das Ausdrucksmittel, jenseits von alledem. Und da hat man vielleicht sich vorher viele Gedanken gemacht entlang des Weges und allmählich Erfahrung gesammelt. Und jetzt ist es das erste Mal, dass man es direkt erlebt, wie diese Soheit ist, die jenseits von Wahrgenommenem und Wahrnehmenden ist, jenseits von Ausdruck und Ausdrucksmittel. Dann braucht man nicht mehr darüber zu reden, man hat sie direkt erfahren.
Dann also Pökele nehmen wir.
Also? Jetzt machen wir mal die drei Sprachen der Reihe nach durch. Jetzt kommt erst das Tibetische zum Rezitieren.
Rupa Yanda Tadopsir Tomwe Lange Munzamji Sordo Tengji Nidopti Nyanzu Nyongwa Kangyemba Wu.
Encounter attained because of authentic view is the path of vision on which the suchness attained is in a fashion direct whatever experience. Kontakt ist durch das richtige Erschauen als Pfad des Sehens auf direkte Weise die Soheit zu erlangen und das Erlebnis davon.
Nochmal.
Kontakt ist durch das richtige Erschauen als Pfad des Sehens auf direkte Weise die Soheit zu erlangen und das Erlebnis davon.
Ja, da gomlam ne, jise temba rekwe ne, thoma thonla gomlam je, sanjuk soje deba te, tena tema serve serhi sonde.
So, damit kommen wir zu dem nächsten Weg, der nächsten Etappe. Das ist der Pfad des Gewöhnens oder Vertrautwerdens. Und der ist mit den folgenden Worten beschrieben. Nachempfinden ist, was Wege bildet durch Erkennen. Nachempfinden ist, was Wege bildet durch Erkennen. Erschaute, nächste Zeile, erschaute Wirklichkeit vertraut zu machen. Neue Zeile, weil dies die Makel so entfernt.
Denn Gomlan sejite karesana, marsa tambukabso, chuni jitongon som to simbare, denne tejiso gomlan te mar to simbeton de yangne yang do tinkin yangne yang do gombene kavimbesena, denne gomlan se. Gomlan te kupe jimjin karesana, tonla don tombanga drama bangne yang, gombanga drama.
Ja, was ist dieser Pfad des Gewöhnens, Vertrautmachens? Eigentlich geht es darum, im Moment des Pfades Sehens ist zum ersten Mal Wirklichkeit erkannt. Und doch reicht das alleine nicht aus, sondern es gilt sich, damit weiter vertraut zu machen, mit dieser Erkenntnis, die dann zwar nicht wieder verloren geht, aber die noch weiter, mit der man sich weiter vertraut zu machen hat. Und all dieser Prozess, der dadurch entsteht, dass man die erste Erkenntnis, den Erstkontakt immer wieder erinnert und sich weiter damit vertraut macht, das ist der Pfad der Gewöhnung. Mag man fragen, wieso? Wieso braucht man überhaupt so einen Pfad? Warum reicht es nicht einfach aus, den vollen Durchbruch mit einem Schlag zu erhalten? Und es gibt eine Art von Geistestrübung, die wegfällt im Moment der ersten direkten Erkenntnis als Pfad des Sehens. Aber damit sind noch nicht alle Arten der Geistestrübung entfernt. Es gibt eine Reihe von Geistestrübungen, die erst durch fortschreitende Gewöhnung daran nach und nach entfernt wird. Dieser Pfad der Gewöhnung ist im Einzelnen beschrieben. Die Menge der 9 verschiedenen Bodhisattva-Stufen, die nach dem Pfad des Sehens folgen.
Although reality has been seen by awareness, recollection, the path of meditation composed of factors inducing enlightenment is needed to eliminate the stains. Nachempfinden ist, was Wege bildet durch Erkennen, erschaute Wirklichkeit vertraut zu machen, weil dies die Makel so entfernt.
Yangjin.
Nach Empfinden ist, was wie gebildet durch Erkennen erschaute Wirklichkeit vertraut zu machen, weil dies die Makel so entfernt.
Dam loblane, tela teye dani to nevar sumba te yini, tema mebar churba na tamje te yini tando, nama te ne churba. Rupa yinu ti atari, ti namba jyo si chi ti tsi yu mala maa.
Re, ti mala na ya.
Ja,
ja. Ja, gut, dann geht irgendwann der Pfad der Gewöhnung zu Ende und dann kommt die ganze Reise zu einem Ende. Und damit sind wir bei dem letzten der fünf Pfade. Und dieser letzte Pfad ist jetzt beschrieben mit den folgenden Worten. Und dann in dessen eigentlichen Sein, neue Zeile, so in Soheit vollends angelangt, neue Zeile, ist makellos geworden dann, neue Zeile, alles nur die Soheit selbst, neue Zeile, der Anschein umgewandelt. In der zweiten Zeile das erste So, das kann man wegmachen, das habe ich irgendwie unnötigerweise stehen. In der zweiten Zeile am Anfang brauchen wir nicht noch ein So.
So. Zungzhen dang, jueza jueze le de pe chuyen te yinyi, te sa tangpo nama zomdo to, gomlaan sa goye kapso, rinpa yendo gombang ka trama dang, tene gombang ka trama pa kyata che pa tabba kapso, tene chunyi ngon somdo churpa re, chunyi ngon do chur, lovun churpa trama tam che tabba, chunyi ngon do churpa, chuyen ngon do churpa kapso, tene sangjepa re, sangjepa re kepa re.
Was also damit begann, dass man zunächst im Pfad des Sehens als allererstes Mal einen direkten Kontakt mit Wirklichkeit, mit Soheit hergestellt hat und dann diesen Erstkontakt als Erfahrung immer weiter erinnernd mit Gewöhnung sich vertraut macht und so nach und nach alle Geistestrübungen entfernt, entfaltet sich dann entlang des Weges zur Gewöhnung, der Gewöhnung so weit, bis das in alles umgewandelt ist. Alles, was immer erscheint für einen selbst, die Soheit ist. Und das ist dann der Zustand des vollendeten Erwachens, der Zustand eines vollkommenen Buddhas.
Ich gehe so.
Also die Ziklang, der Teilchen, die Tandachapna?
Ja.
Ziklang, die Tandachapna, die Rimmutchen. Ne,
Ziklang, die Kichirangchapna.
Also.
Ja, gut, dann da lau.
Ja. Gut, schauen wir mal kurz. Ja,
Kichirangchapna, die Kichirangchapna, Majavna.
Also. Ja, wenn man kurz einen Blick auf die Worte werfen, ob die diesen Sinn enthalten, also heißt es hier dann in dessen eigentlichem Sein. Das eigentliche Sein ist also das, was man zum ersten Mal da erkannt hat im Pfad des Sehens, was die Soheit ist, in der Soheit, das eigentliche Sein der Soheit. Und das ist nur ein anderer Name dann, in Soheit vollends angelangt. Jetzt endlich ist man richtig dort angelangt. Und vorher hat man nur einen Erstkontakt gehabt, jetzt ist man in Soheit selbst angelangt. Dann ist alles makellos geworden. Dann gibt es nichts mehr, was irgendwo noch mit Geistestrübung durchsetzt wäre. Und wenn alles makellos geworden ist, ist alles nur die Soheit selbst. Dann gibt es keine Geistestrübung mehr, wie wir vorher gesehen hatten heute Morgen. Die Trübung besteht ja in dem Anschein dieser Zweispaltung, dass man meint, da ist ein Wahrgenommenes und ein Wahrnehmendes. Und so weiter und den Ausdruck verschieden von Ausdrucksmitteln. Also all diese Arten von Täuschungen durch unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, die dazu führen, dass wir in dieser Welt des Leidens sind, die sind nach und nach vollständig abgetragen und die Gewohnheiten umgewandelt, sodass nur noch so, wie es eigentlich ist, deswegen heißt das Soheit, ne? Weil es so ist, wie es eigentlich ist und nicht ausgedacht und eingebildet, dass alles nur noch die Soheit selbst ist. Und dann, in dem Fall, kann man dann rückblickend sagen, dann ist der Ausgangspunkt der Reise, den wir hatten, nämlich der Anschein, unter dem wir leiden, dass diese Welt hier so hart und fest und leidensbringend ist, dann ist dieser Anschein vollends umgewandelt worden.
Denn nangyo ji simjen tamje sanju simbe rangyen da dra tamje tenen dode chu ji drayan la so so nenjur toye tenda takpa namo kherwar takpa namo na to ba kherwala nenjur si nenjur ji ye wa chu si kher te ji chiran su ji su kalel lo chu su ko ji sen jam ne ke la kang ge jur ke
di shinkam shinkam dan sanju simba dan den Chuti Da.
Dode Chuti Da.
Also. Kann das kurz so sagen?
Sei Nama Tanje Nenjo Nenjo.
Also, Nijo der Tanje.
Da Tanje Nenjo und Chuti Da Mian. Sem Nenjo der Tinchukong und
so, es mag vielleicht auffallend sein, dass hier ein Begriff vorkommt, den wir vorher noch nie gehabt haben, nämlich der Begriff umgewandelt. Und das kann vielleicht für den einen oder anderen erstaunlich sein. Und zwar ist diese Erklärung in der Tat eine etwas verschiedene als die wir jetzt die anderen Tage hatten, wo der Schwerpunkt darauf lag, einfach darzustellen, dass der Anschein ein leerer Anschein ist, der bloß in Wechselwirkung entsteht. Eigentliche Wirklichkeit ist eben, dass der Anschein leer ist. Hier liegt die Betonung darauf, dass eigentliche Wirklichkeit dieses Bewusstsein selbst in sich makellos ist, in sich makellos und rein, unbefleckt von dieser Spaltung in Wahrgenommenes und Wahrnehmer und so weiter. Und dass das, was unsere jetzige Welt ausmacht, eben eine reine Täuschung ist, ein täuschender Anschein. So, wenn als eigentlich diese reine makellose Grundnatur des Bewusstseins ist, die diese Täuschung niemals in sich trug, dann ist der Prozess des Weges, kann man ihn so beschreiben, als ob eben diese Geistestrübungen entfernt werden, damit diese Grundnatur zutage tritt. Und das ist wie eine Transformation. Man sieht es im Vergleich zum Anfangszustand, wo man eben diese ganze Welt als unrein gesehen hat. Überall lauern Probleme, Gefahren und Risiken und man hat Gründe, sich Sorgen, meint Gründe zu haben, sich Sorgen zu machen und so weiter. All diese Dinge fallen damit weg. Und was übrig bleibt, ist diese Welt in einer völlig makellosen Weise. Und die wird so beschrieben, dass dann, wenn alles umgewandelt ist, das Erleben des Raumes und was sich darin befindet, so ist, wie man sagt, ein reiner Buddha-Bereich. Und wie das reine Wirkungsfeld eines Buddha, ein reines Land, in dem all die Leute, die man darin sieht, erfahren werden, als dass die Bodhisattvas sind, selber auf dem Weg befindlich und mit Erkenntnis ausgestattet. Und den Klang, den man hört, jeder Klang, den man hört, ist Klang, der die Bedeutung der Sutras, des großartigen Weges in sich trägt. Sind also wie Buddha-Worte, die einen immer wieder auf die Bedeutung hinweisen. Und die eigene Geisteserfahrung, das Erleben von eigenem Bewusstsein, hat sich so umgewandelt, dass es die direkte Erkenntnis der Wirklichkeit ist, also wie Dharmakaya des Buddha. So wird diese Transformation beschrieben. Das ist nur ganz kurz angedeutet. Das wird natürlich in diesem Text ausführlicher begründet und dargestellt. Und so Mutti sagt, das möchte er gerne dann auch dem Eigenstudium überlassen oder Leuten, die sich hinterher gemeinsam damit beschäftigen wollen und natürlich für dieser Text dann irgendwann auch mal jetzt analog zum Englischen dann im Deutschen da sein. Und dann kann man, wie auch immer, das nochmal genauer nachstudieren.
Sanju Samba Chiba Chiba Kapja Mulanji Chebare Pena Sanje Mena Tavuina Nepala Ningi Chimbuire Ne Tamji Hever Sepe Hangando Jure Mulan Tabala Tende Tene Sanje Mena Sanje Mele Hanganda Shasoji Hangam Dun Hever Teso Ten Sanju Samba Dunja Mulan Tene Sumar Hebare Tanda Low Triple Tramase on the Hangan Gogudu Nepal Ninja do Ram Mambu Nana Nepal Ninja Chigando, then a Nehebe Malam Tapare.
Also, then a Santigi Ranglang la Shinkang de Yuba Yurve Santigi Ranglang la Shinkang Shinkam Yurve
Ranang la Konzo do Shankayo yenangdo tapa nama shar, ta ten rawo shikri.
Aso, ta ten, ten, shen...
Kunzobdo ra nangi shengang yore, yang yena yang nangri, te kunzob chi shikri.
Aso, chitang, shinkam la lepa tsamchi tene, zogzon jeba de marwa.
Mare.
Rene, te, nekab chi tene, gomlam chi nyamlin tawa.
De, de, sancho samba so, papa sa tomna tene, shinkam la jeba de shikri.
Aso, tene, sanchi tatuk tu, Orang lang la shingkam de shalma shalva de hako kalika parwa.
Ah, tela chumta la jerga heba mamure. Tendu hego na heba mamure ta. Ta wata jerga.
Ina kan tanda di neyong jorpa la shingkam shalva di ta tato ki heba de marti di tonglam ne dene denta wu neyong jorpa dene shalva.
Tonglam ne taba na wansha tato sang jeba kapso dene menle shingkam la sobo shakre. Menle shingkam je undu Papa so chigre, melen konnte chigrebo.
Also,
Tenda will chigrebo.
Ja, na gut, das muss, fragt man sich jetzt, was hat es denn hier mit diesen sogenannten reinen Buddha-Bereichen auf sich? Was sind das für Welten? Da gibt es dann noch ganz viele verschiedene davon. Also, erstmal grundsätzlich sind das die Erfahrungen, die andersartig sind, das in einer Art und Weise zu beschreiben, wie die Erfahrung der Welt andersartig ist vom Pfad des Sehens an. Also, wenn jemand im Augenblick die direkte Einsicht in Wirklichkeit hat, dann sieht dieser bloße Anschein dieser Welt plötzlich anders aus oder sieht sie mit anderen Augen, und das sind sogenannte reine Bereiche, und diese Erfahrung der reinen Bereiche, die nimmt mehr und mehr zu, und dann gibt es dann viele verschiedene. Wieso gibt es da viele verschiedene, mag man sich fragen. Es gibt überhaupt diese verschiedenen Buddha-Bereiche, weil diese Buddhas zuvor als Bodhisattvas verschiedene Wünsche gemacht haben zum Wohle der Lebewesen. Nehmen wir nur den Buddha, den heilenden Buddha oder Medizin-Buddha, der speziell für Kranke von Nutzen ist. Und das heißt, dass er als Bodhisattva einen großen Anteil genommen hat am Schicksal der Kranken und ganz außerordentliche, berühmte Wunschgebete verfasst hat, mit denen er sich entschlossen hat, später all den Kranken zu helfen. So ist daraus dann im Endergebnis, in seiner Auswirkung, in seiner Buddha-Aktivität, daraus die Möglichkeit entstanden, dass so ein solcher reiner Bereich erscheint, der speziell mit dieser Heilanwendung zu tun hat. Und darüber hinaus gibt es 7 andere noch, die ähnlicherweise sich in ihren früheren Wunschgebeten auf Kranke ausgerichtet haben und deshalb solche reinen Bereiche haben entstehen lassen. So, die entstehen also dadurch, dass jemand diese Wunschgebete macht und dann gleichzeitig den Kontakt zur Wirklichkeit direkt erlebt. Für einen Bodhisattva, der den Pfad des Sehens erreicht, ist es also möglich, solche reinen Bereiche zu betreten. Dann ist taucht so ein Bodhisattva oder eine Bodhisattvi auf in einem solchen Buddha-Bereich oder in mehreren gleichzeitig und ist dann dort in der Gegenwart oder im Gefolge des jeweiligen Buddha, der dort für ihn vorhanden zu sein scheint. Das sind die verschiedenen reinen Erscheinungsweisen. Was dann die direkte Erfahrung des Buddha selbst ist, ob der Buddha selbst diese Bereiche sieht oder nicht sieht, darüber kann man nicht so einfach eine Aussage machen. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Meinungen, je nachdem, wie man Wirklichkeit versteht. Wir haben ja schon gesehen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, je feiner man eindringt, Wirklichkeit zu beschreiben. Und so gibt es darüber ganz lange ausführliche Diskussionen, unterschiedliche Meinungen über das, was der Buddha in seiner eigenen Erfahrung erlebt. Entscheidend ist, dass durch die Kraft seiner früheren Wunschgebete als Ausdruck seiner Fähigkeiten und seiner Qualitäten dann für andere Lebewesen solche reinen Bereiche sichtbar werden. Und die sind jenen zugänglich, die selber den Erstkontakt mit Wirklichkeit hergestellt haben, also Bodhisattvas auf den erhabenen Stufen sind.
Ja,
na gut, das klingt alles zunächst wie so ganz weite, ferne Ziele, aber es gibt ein praktisches Beispiel, wie wir wissen, mit dem wir das sehr gut nachvollziehen können. Wenn wir unseren eigenen Traum untersuchen und da feststellen im Traum, dass es bloß ein Traum ist, dann wird diese Traumerscheinung für uns plötzlich einen ganz anderen Eindruck machen. Wenn ich vorher noch vielleicht irgendwas ganz Anstrengendes oder Unangenehmes geträumt habe, in dem Augenblick, wo ich merke, dass es bloß ein Traum ist, ist die ganze Situation ihrer Bedrohlichkeit enthoben. Da ist plötzlich eine heitere, gelöste, offene, entspannte Stimmung, egal was immer da in diesem Traum erscheint. Wenn man sich diese Situation oder diesen Umschwung immer wieder mal vor Augen führt, den Traum nicht zu erkennen und dann plötzlich zu merken, dass es ein Traum ist und was das dann ausmacht für das eigene Erleben, dann kann man nachvollziehen, was solche reinen Bereiche bedeuten können. Bereiche reiner Wahrnehmung, könnte man noch sagen. Ja, wenn man also, bevor man diesen Traum, das Traum erkannt hat, sich vertraut gemacht hat, geübt hat mit der Vorstellung von reinen Gottheiten, Weisheitsgottheiten, dann ist es verständlich und plausibel, dass in dem Augenblick, wo dann der Traum als solches erkannt wird, man plötzlich auch den Eindruck hat, solche Weisheitsgottheiten direkt zu treffen. Ganz am Ende des Textes von Maitreya, der hier Schein von Sein unterscheidet, findet sich nochmal eine Zusammenfassung in dem Hauptbeispiel. Und an der Stelle ist der Hauptbegriff auch nochmal eingeführt, nämlich Transformation. Dann die Umwandlung, die hat man bis dahin gründlich kennengelernt, wie die sich vollzieht. Und dann steht am Schluss nochmal zusammenfassend, um die Umwandlung in ein Beispiel zu fassen, ist sie wie Raum, wie Gold, wie Wasser. Um die Umwandlung in ein Beispiel zu fassen, ist sie wie Raum, wie Gold, wie Wasser. Und was heißt das? Raum, Gold und Wasser. Es ist so, dass alle diese drei Beispiele dafür sind, wie etwas von sich aus völlig rein und makellos ist. Man kann der Raum aber als, der Raum selber wird nie beschädigt durch irgendwas, was in diesem Raum stattfindet. Aber er kann so angefüllt sein, dass man nicht merkt, dass da Raum ist. Wenn also der Raum plötzlich frei ist von allen Dingen, die ihn verdecken, dann ist er als Raum in seiner Qualität sichtbar geworden. Das ist die Transformation. Bei Gold ist es auch so. Gold ist bekanntlich eben ja deshalb so teuer und beliebt, weil es eben ein Edelmetall ist und von sich aus rein ist und nicht rostet und so weiter. Aber Gold findet sich irgendwo als Golderz und man sieht nicht direkt, dass es Gold ist. Und es braucht einen gewissen Prozess, um dieses Gold freizulegen. Und wenn man hinterher das reine Gold dann in der Hand hat und sich an dem Glanz und der Schönheit freut, dann muss man trotzdem zugestehen, dass dieses Gold sich dabei nicht verändert hat. Es ist von Anfang an das Gold gewesen, nur hat man den Dreck darauf entfernt. Und das dritte Beispiel ist Wasser. Bei Wasser ist auch so, wenn im Wasser sich Schlamm befindet, dann ist das Wasser als solches davon nicht beeinträchtigt und man muss nur die richtigen Methoden anwenden, sodass der Schlamm sich absetzt und dann tritt die reine Natur von Wasser wieder zutage.
Complete is suchness rendered free of any stain, where all appear exclusively as suchness, and this completes the transformation as well.
The Nindijas and Nindji Eva Chutasodi, Yisukalakala.
Was sich daran anschließt, an diesen Satz direkt anschließt, das ist im Tibetischen, geht das sogar im selben Satz noch weiter, sind 10 Arten dieser Transformation. Und diese 10 Arten der Transformation oder 10 Etappen oder Aspekte davon, die sollte man natürlich hinterher nach und nach gründlich kennenlernen.
Ja,
Dönmason. Was ist auf Deutsch?
dann in dessen eigentlichen Sein in Soheit vollends angelangt ist, makellos geworden, dann alles nur die Soheit, selbst der Anschein umgewandelt. Dann in dessen eigentlichen Sein in Soheit vollends angelangt, ist makellos geworden, dann alles nur die Soheit, selbst der Anschein umgewandelt.
Darum.
Dann in dessen eigentlichen Sein in Soheit vollends angelangt, ist makellos geworden, dann alles nur die Soheit, selbst der Anschein umgewandelt.
Yanda baye jorwa lan jokwa yana nam yete. Mekwa yene jorwa ta, memekwa ye jorwa ta. Mekwa memek jorwa ta.
Jo, jetzt kommen wir zu dem, was, also Rinpoche springt in diesem Text hin, also nicht hin und her, sondern aber von zwischen, über weite Distanzen und hat, wie heute Morgen bereits angekündigt, hier die zentralen Verse herausgenommen, die man auf jeden Fall kennenlernen muss. Und das, von was jetzt hier angesprochen wird, ist die richtige Art der Anwendung, also das, was nun jemand, der jetzt gut diesen Prozess gehört hat und verstanden hat, worum es geht, was der nun eigentlich zu tun hat. Was ist jetzt die eigentliche Übung im Kern? Ne? Was gibt es zu tun dafür, dass all das stattfindet von dem, was hier so schön mit schönen Worten die Rede war? Und das läuft unter dem Thema Anwendung. Und die Worte dazu heißen... Das ist, ja, Entschuldigung, auf Seite 146 oder 47. So, das heißt dann, was die rechte Anwendung betrifft, neue Zeile, sind da vier Arten, diese zu begreifen. So, jetzt kommen die vier Arten. Erschauen, angewandt und, ja, also neue Zeile, erschauen, angewandt. Neue Zeile, nicht erschauen, angewandt. Und neue Zeile, erschauen, nicht zu schauen, angewandt. Also ganz einfach, wie man sieht. Und nächste Zeile, nicht erschauen, zu erschauen, angewandt. Kann ich kurz sagen? Yang dabei, Java, La, Juba, Yang dabei, Shiri, die den kurz sogar. Also, der ging Yang. Lass uns.
Juson.
Nein, Juson, Sasson.
Oder wenn noch ein Und in der vorletzten
Zeile, nicht zu schauen.
Warte mal, erschauen, nicht. Die letzte Zeile, nicht erschauen, zu erschauen, angewandt.
Hat du denn dieser fünfte Part noch einen Namen?
Der fünfte Pfad war, das war der Pfad des Nicht-mehr-Lernens. Ja, Lernens. Oder der zum Ende gekommene Pfad, so heißt er auch. Also, Tangpo, Juma Yinbar She?
Ah.
Semzang Yinbar She, denn Deyang Rangchen Meba She?
Semzang Yinbar Senan, Zongayang Mamekba. Tela Tenen Zimbayang Mamekba. Tene Zongze Nika Mamekba Jorwala.
Also,
Jorwa Ye.
Tene Nambar Metobi Yeshila Jukdurwa.
Tene Nambar Metobi Yingodse. Jukdurwa. Kherja.
So. Man sieht also, es sind nicht mehr viele Worte, sind nötig, um dann noch zu zeigen, was zu tun ist. Es geht also nur um das Erschauen. Der erste Schritt ist, Erschauen anzuwenden. Und das heißt in dem Fall, geknüpft an das, was wir schon bisher gelernt haben. Wir haben kennengelernt, es fängt also an mit dem Einfachen, wie diese Welt eigentlich ist. Diese Welt, bloßer Anschein. Bloßer Anschein hatten wir gelernt, der aber so ist, dass man meint, da draußen wäre eine Welt wahrgenommen und ein inneres Wahrnehmendes. Und man meint, dass da die Dinge so sind, wie sie beschrieben sind und es da Ausdrucksmittel dafür gibt, Worte und die Bedeutung von Worten. So kommt einem die Welt entgegen und das haben wir gelernt, es sei, so sagt es am Anfang, bei den Merkmalen des Scheins, sei ein Produkt von all dem, von dieser Gedankentätigkeit der Einbildung, ist eine komplett ausgedachte Szenerie, die man hier erlebt. Alles das Werk der eigenen Gedanken, gewohnheitsmäßig diesen Anschein, diesen Irrtum so entstehen zu lassen oder daran festzuhalten. Das ist die erste Art und Weise, es zu erschauen. Das bedeutet nämlich, diese Welt, den Eindruck dieser Welt so anzuschauen, dass ich dabei verstehe, es ist nichts anderes als als Produkt meines eigenen, sich irrenden Geistes. Nichts anderes als meine eigene Projektion, wenn man so will. Die ganze Welt, das ganze Welterleben und mein eigenes Leben als eigene Geistesprojektion zu erkennen, das heißt Erschauen angewandt. Gut, sehe erstmal alles, der Eindruck, wie die Welt sich mir hier und jetzt darbietet, ist genau so, wie ich sie sehe. Es ist mein eigenes meine Geistesmuster machen diese Welt genau so, wie sie jetzt erscheint. Zweiter Schritt, was heißt jetzt nicht erschauen angewandt? Nicht erschauen heißt, wenn denn das, was ich sehe, nur das ist, was ich sehe, das, was ich höre, nur ist, was ich höre, was ich rieche, nur was ich rieche, was ich schmecke, nur was ich schmecke und so weiter. Wenn das genau mein eigenes Bewusstsein ist, meine eigene Projektion, dann bedeutet das ja auch, dass da nichts dahinter steckt. Da ist nichts zu fassen, da ist nichts Greifbares dahinter. Da gibt es nichts, kein Ding an sich zu sehen, nichts zu erschauen als Ding an sich hinter der Tatsache, dass alles, was ich wahrnehme, meine Wahrnehmung ist. Gut, das ist der zweite Schritt. Der dritte Schritt ist dann, wer schaut denn da? Wer schaut denn da in dieser Weise, dass da nichts zu erschauen ist? Nun gilt es also, diesen Schauenden anzuschauen. Und der ist nicht zu schauen. Der Erschauende ist nicht sichtbar. Den findet man nicht. Denn wenn da draußen schon kein Bezugspunkt ist, wenn da eigentlich kein wirklicher Gegenstand in der Projektion ist, dann ist da auch kein Projektor. Den finde ich nicht. Gut, das heißt, Erschauen nicht zu schauen angewandt. Was bleibt dann noch zu tun? Dann bleibt nur noch zu tun, darauf zu schauen, dass sowohl da kein Wahrgenommenes als Gegenstand ist, wie auch kein Wahrnehmender. Das haben wir doch schon mal gehört. Das ist doch gerade der Zustand jenseits von Wahrgenommen und Wahrnehmenden, von dem die Rede war, dass das die eigentliche Wirklichkeit sei. Also nur noch darauf zu schauen, dass da eigentlich in dem Wahrnehmungsprozess kein wahrgenommener Gegenstand und auch kein wahrnehmendes Bewusstsein ist. Das ist der vierte Schritt. Und wenn man so verfährt, deswegen heißt das die rechte Anwendung, warum? Was hat man davon? Dann entsteht, so heißt es, gedankenfreie ursprüngliche Weisheit. Und die macht die ganze Arbeit dann. Die ganze Umwandlung, die geschieht mit gedankenfreier ursprünglicher Weisheit. Aber die muss man erstmal entstehen lassen. Und das geschieht durch diese vierfache Anwendung.
The introduction to practicing wisdom correctly entails the following four specific aspects. Practice involving something to focus on. Practice involving nothing to focus on. Practice involving no subject to focus on. Practice whose focus is nothing to focus on. Was die rechte Anwendung betrifft, sind da vier Arten, diese zu begreifen. Erschauen angewandt, nicht erschauen angewandt, erschauen nicht zu schauen angewandt, nicht erschauen zu erschauen angewandt.
Was die rechte Anwendung betrifft, sind da vier Arten, diese zu begreifen. Erschauen, angewandt, nicht erschauen, angewandt. Erschauen, nicht zuschauen, angewandt. Nicht erschauen, zu erschauen, angewandt.
Jetzt geht's weiter auf Seite
164.
Ja, was geht's jetzt? Es geht um diese, von der eben schon die Rede war, nämlich die gedankenfrei oder nicht denkende. Wörtlich gesehen, die nicht denkende ursprüngliche Weisheit. Nicht denkende ursprüngliche Weisheit, was ist das? Und wenn man die Merkmale kennen will, dann sind es die folgenden, wie sie aufgezählt sind. Die Kennzeichen dieser nicht denkenden ursprünglichen Weisheit, die kennzeichnend umfassend kennenzulernen, heißt ohne Geistestätigkeit zu sein und richtig überwunden, gänzlich ruhig und deren Eigenheit, Voreingenommenheit, zusammen fünf, diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen. So, das werden wir dann der Reihe nach kennenlernen. Die Kennzeichen umfassend kennenzulernen, heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden. Nächste Zeile, gänzlich ruhig und deren Eigenheit. Nächste Zeile, Voreingenommenheit, zusammen fünf, diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen.
Ja,
gut. Also die Kennzeichen möchte man umfassend kennenlernen. Um was geht es dann? Es sind fünf Kennzeichen hier aufgeführt und am Schluss heißt es, diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen. Es wird nämlich, wie man daran sehen kann, sozusagen in umgekehrter Weise erklärt. Es wird gesagt, was es nicht ist. Also man fragt, was ist ursprüngliche Weisheit? Es ist genau dann, wenn diese fünf Sachen nicht da sind. Das sind fünf Missverständnisse, die möglich sind. Was ist also alles keine ursprüngliche Weisheit, obwohl man meinen könnte, es wäre vielleicht ein solcher Zustand? Das Ganze hieß ja nicht denkende ursprüngliche Bewusstheit oder Weisheit. Nun gibt es ja Zustände, die sind von sich aus ohne Geistestätigkeit. Gemeint ist hier der Zustand, in dem sich Wort, der Klang eines Wortes und die Bedeutung von dem Wort noch nicht miteinander verbinden. Wo kennen wir das? Bei kleinen Kindern zum Beispiel. Das ist das berühmte Beispiel von dem kleinen Kind, was in einen Tempel läuft mit all den vielen bunten Farben und Fähnchen und so weiter, was alles anguckt, kann dann nur staunend vorstehen, hat aber keine Idee, was das ist, kann es auch nicht beschreiben. Gut, da ist also, findet kein Denkprozess statt, der jetzt das alles so mit Namen belegt, wie wir jetzt rumlaufen und alles mit Begriffen und Namen belegen. Begriffliche Wahrnehmung hat da noch nicht so eine Reife erlangt wie bei uns. Aber heißt, das ist nicht der Zustand von nicht denkender ursprünglicher Weisheit, sondern das ist das bloße Fehlen von Verbindung zwischen den Begriffen und der Bedeutung dieser Begriffe. Die Gewohnheit dazu ist aber schon angelegt, die hat sich nur noch nicht voll gezeigt. Sonst, wenn das nicht der Fall wäre, wenn man sagen würde, nicht denkende ursprüngliche Weisheit ist also einfach der Zustand, wo solche Gedanken nicht stattfinden, bloß das alleine schon, dann wären alle kleinen, kleine Kühe und, wie heißen die? Kälbchen, die Fohlen und die Babys wären alle schon von sich aus erleuchtet, weil sie nämlich dann in diesem Zustand von ursprünglicher Bewusstheit wären.
Tenyang tingin zin gomba la tingde, rakpar tokpa de hepar chepe, tokchu len deba tsamyang nambar mutobe ikimare. Jumzin kare teyina samdin nyeba yinche la tokchu mebare, tokchu mebe sena nambar mutobe ikim, ngondo churbar tarbe chungyere.
Ja, der nächste Punkt ist, heißt hier richtig überwunden. Um was geht's da? Da geht es um solche Geisteszustände, in dem das, die grobe Geistigtätigkeit, die bei uns, die wir so kennen, sich fortwährend auseinandersetzt mit der Umwelt und diese und jene Schlussfolgerungen anstellt, untersucht und prüft und über dies und das denkt, wo all diese und grobe Art von Geistestätigkeit so nicht mehr stattfindet, sondern auch nach weitestgehender Untersuchung der Welt einfach zu einer Ruhe gekommen ist. Auch das ist noch nicht der Zustand der nicht denkenden ursprünglichen Bewusstheit. Denn dann wären alle die Zustände, die in dieser Welt ein großes Maß an Geistesruhe versammeln, spricht man von diesen vier Stufen in der Geistesruhe oder steter Gesinnung. Wir hatten diese Dhyana-Zustände mal andertags hier, wo dann ab der zweiten Stufe überhaupt kein untersuchendes, prüfendes Nachdenken mehr stattfindet. Die Leute sind in einem solchen Zustand von Geistesruhe und Sammlung, dass da kein weiteres überprüfendes Nachdenken stattfindet. So, wenn diese Beruhigung der Gedanken, und auch wenn die langsam und gründlich vorbereitet war, wenn die alleine schon jetzt ursprüngliche Weisheit wäre, dann müssten alle die, die diesen Zustand von Geistesruhe erlangt haben, schon automatisch deshalb Buddha sein. Bei dem nächsten, gänzlich ruhig, wäre, glaube ich, besser zu sagen, gänzlich beruhigt. Oder noch besser, fällt mir gerade ein, das Wort könnte eigentlich noch nebenbedeuten, ausgesetzt.
Wie?
Ausgesetzt. Ja. Gänzlich ausgesetzt. Unterbrochen. Unterbrochen, so langsam. Ausgesetzt, warum nicht ausgesetzt? Ja, davon ausgesetzt, sagt man doch so auch, ne? Hat es bei jemand ausgesetzt, ne? Und davon ist auch die Rede. Ne? Gänzlich ausgesetzt. Heißt hier, was setzt denn manchmal der Denkprozess einfach aus? Ne? Das kennen wir doch täglich. Ist doch Bestandteil unseres Lebens, dass jeden Abend, wenn wir ins Bett gehen, dieser normale Denkprozess aussetzt. Also das bloße Schlafen alleine unterbricht ja all diesen inneren Dialog und die ganzen Gedanken. Und da haben wir schon einen Aussetzer. Dann gibt es andere Situationen, wo das natürlicherweise passiert. Zum Beispiel heißt es im Moment des Gähnens, gibt es auch so einen kleinen Aussetzer. Oder manche Leute führen sich eine ganze Reihe flüssiger Substanten zu, um diesen Zustand des Aussetzers zu erreichen. Und wenn das dann geschehen ist, gut, dann ist dieses gänzliche Aussetzen von Geistestätigkeit trotzdem noch nicht der Buddha-Zustand. Also wenn man da im Zweifel war bisher, ob man jetzt jeden Abend Buddha wird.
Ist aber so auch ein gänzliches Aussetzen von Geistestätigkeit, sondern von so Linienförmiger,
oder ich weiß nicht,
wie man das
beschreiben
soll.
Du meinst, im Schlaf setzt es nicht ganz aus.
Ja, wenn man da getrunken ist, passiert ja irgendwas,
Gut. Buenas Aide, da Gündesena, da Rasi, Bekapse, La Sopa, die Namdokte zu Kanga, den Nivashiba, die Chagamare, und so, da ganz und Nanchin, den da Rikpa, dann denkbar, den da, wo Samlo Tangche gemare, in einem Darung nam doch der Jüder jo. Ja, also das ist eigentlich hier so noch zu einem weiteren, du weißt vielleicht, warst vielleicht noch nie in diesem Zustand, aber es ist gemeint, der, wenn man das also noch so weit besteigert, irgendwann fällt man davon einfach in Ohnmacht. Hm? Ja, da ist dann gar sozusagen, setzt der Gedankenprozess vollkommen aus. Dann hast du einfach einen Aussetzer. Die Leute haben ja auch dann hinter eine Erinnerungslücke.
Tene, Matobo, Ovito, Tinto, Churpayan, number modoba mare pena wangbo wangbo zukjin ba nga da zukda deru rza tso ran yin je nam do yo mare tisena tene number modoba hi mare ran yin je nam do wangbo nga da zukda deru rza nam do yo mare
also
der number modoba hi mare.
Und dann der nächste Punkt Nummer 4 ist deren Eigenheit. Gut, das heißt, es ist deren Eigenheit, dass sie nicht denken. Nicht immer das Sache mit dem nicht denkenden ursprünglichen Bewusstheit. Wo tritt das noch auf? Dass einfach von Natur aus, ganz von Eigenheit her, kein Denkprozess stattfindet. Nun, bei all den Dingen, die nicht bewusst sind, die nicht Bewusstsein selber sind, und das sind unsere Sinnesorgane, unsere Augen, Ohren, Nase, Zunge und Körper als solches, haben keinen Denkprozess. Und auch die Gegenstände der Wahrnehmung, die Formen, Klang, Geräusch, Geruch, Geschmack und Berührung, haben auch keinen Denkprozess. Die Steine und Bäume und so weiter haben auch von sich aus keinen Denkprozess. All das, was man so an Gegenständlichem in sich und um sich herum hat, hat einfach von Natur aus kein Denken und ist deswegen noch nicht ursprüngliche Weisheit.
Und zwar, wenn man hier von Nicht-Gedanken spricht,
Nicht-Denken spricht,
meint man denn, dass dort, ist es die Abwesenheit von Gedanken, dass dort nichts passiert, oder geht es darum, dass immer im Moment, wo Gedanken auftauchen, die Natur des Gedankens erkannt wird?
Gute Frage. Die Mitokpa selber sind da. Tokpa, der Zahn, der Mepa. Namtok Mepa, der Rewes.
Namdole, Deba, Mutopa, ich. Tano, ich.
Lass uns.
Tanga, Nambar, Mutopa, ich. Und so. Namdo, Tani, Zoge, Mehinsam, ne? Namdo zoge me insam ne gonne de namdo sarbore. Moin da zum zebase. Namdo imba sarbore de an number modobe him. Nan number modobe him on the sago. Tang and namdo zoge me sana de namdo imba sarbore.
Also.
De an number modobe him.
Gut. Und dann der nächste Punkt, das wird, das kommt gleich zur Sprache, er hat es zur Kenntnis genommen, deine Frage, ne? Nächster Punkt, Nummer 5, ist hier Voreingenommenheit. Und das ist genau dann, wenn ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt habe ich verstanden, nicht denkende ursprüngliche Weisheit. Also ursprüngliche Weisheit, keine Gedanken. Jetzt setze ich mich einfach hin und mache mir keine Gedanken. Ich übe jetzt einfach und habe jetzt mal keine Gedanken. Ich denke jetzt einfach nicht. Und dieses Denken nicht zu denken, ist ein ganz besonderes Denken. Ein besonderes heftiges Denken sogar, sagt Rinpoche. Das geht also nicht. Mit dieser Voreingenommenheit kann man nicht, ist es nicht der Zustand nicht denkender ursprünglicher Weisheit.
Ja.
Und all diese 5 Merkmale jetzt ausgeschlossen, das Gegenteil davon, dann wenn diese abgewendet sind, wenn diese 5 Arten von Missverständnissen abgewendet sind, und dann ist es die nicht denkende ursprüngliche Bewusstheit. Also, denn die Naka, die Dokpa Zamji, denn im Nampar Mitokpa Yeji,
Tele Dobe, Tele Dobe, Chini Ngon Som Dokpa Yeji.
Ja, genau zu sagen, nicht denkende ursprüngliche Weisheit, was ist das? Einerseits, das wissen wir schon vorher, das ist das Grundthema, diese nicht denkende ursprüngliche Weisheit, was weiß sie denn? Sie weiß um die eigentliche Wirklichkeit, oder die Soheit. Und sie weiß es in welcher Weise? So, nämlich, dass diese 5 Arten von Missverständnissen ausgeschlossen sind.
Modoba tanangale don debe sozo rangrepe yihi.
Oder man kann auch sagen, es ist ursprüngliche, nicht denkende ursprüngliche Weisheit, ist die individuelle, erkennende ursprüngliche Weisheit, die diese 5 Arten von Fehlern vermeidet.
Modoba ngale dobe zungzen nile deba.
Oder es ist die ursprüngliche Bewusstheit, die sich direkt und unmittelbar der eigentlichen Wirklichkeit bewusst wird, ohne dass da noch ein Wahrnehmendes, Wahrgenommenes und ein Wahrnehmer ist, ohne etwas auszudrücken und ohne Ausdrucksmittel, in einer Art und Weise, dass sie frei ist von diesen fünf Fehlern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu sagen. In der Tradition der großen Gegenwart Mahamudra oder in der großen Vollendung Dzogchen finden sich dann dafür verschiedene Begriffe, wie zum Beispiel Freude und Leersein oder Bewusstheit und Leersein und so fort. In Mahamudra heißt es, die selbsterkennende Bewusstheit, Freude und Leersein zugleich. In der Tradition von Dzogchen spricht man von dem von Bewusstheit und Leersein, das in sich selbst zur Ruhe kommt. Oder man spricht auch von Bewusstheit oder Gewahrsein, das in sich selbst zur Ruhe kommt. In sich selbst verweilt, das reicht dann schon fast aus, denn eine solche Bewusstheit, die sich nichts anderer Dinge mehr bewusst wird, als nur noch sich selbst, die keinen äußeren Bezugspunkt mehr braucht, die nur schiere Bewusstheit ist, die ist auch frei von den Fehlern, die besprochen wurden. Und solche Begriffe, wie sie in der Tradition von Mahamudra heißen, selbsterkennende Bewusstheit, Freude und Leersein zugleich oder in Dzogchen selbsterkennende Bewusstheit und Leersein zugleich, wie auch immer, sind es wert, dass man gründlicher sich damit beschäftigt und nachprüft, was damit eigentlich gemeint ist. Das ist eine sehr feinsinnige Art der Untersuchung. Sollten wir das einmal rezitieren? Erstmal ein Tibetisch.
Tela tenye yonzo jeban yela mezi yandan nyevara yedan ovudu mundan zemba namba kumverang tenye do.
Understanding regarding the characteristics, a lack of the process of thought and correct transcendence, tranquilization, things in their composition and predetermination are the five, the exclusion of which is the concrete characteristic. Kennzeichen umfassend kennenzulernen heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden, gänzlich ausgesetzt und deren Eigenheit, Voreingenommenheit zusammen fünf, diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen.
Ja, ja. Ni, ta zum Gudu, Range, Kajem, Range.
Die Kennzeichen umfassend kennenzulernen heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden, gänzlich ausgesetzt und deren Eigenheit, Voreingenommenheit zusammen fünf, diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen.
Die Kennzeichen umfassend kennenzulernen, heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden, gänzlich ausgesetzt und deren Eigenheit Voreingenommenheit zusammen. Fünf diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen.
Warum? Warum das so?
Nochmal dreimal.
Die Kennzeichen umfassend kennenzulernen, heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden, gänzlich ausgesetzt und deren Eigenheit Voreingenommenheit zusammen. Fünf diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen. Die Kennzeichen umfassend kennenzulernen, heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden, gänzlich ausgesetzt und deren Eigenheit Voreingenommenheit zusammen. Fünf diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen. Die Kennzeichen umfassend kennenzulernen, heißt ohne Geistestätigkeit und richtig überwunden, gänzlich ausgesetzt und deren Eigenheit Voreingenommenheit zusammen. Fünf diese ausgeschlossen sind die Kennzeichen.
Dene malare be songole danda ne lukrukpe yehi namke peteba. Ranzong rikpi yixi ngor karji pe tenyi songpare, tenyi domna rikong yimri.
Ranzong rikpi yixi di namke pe la?
Mayma, neluk rikpi.
Neluk rikpi yixi.
Neluk rikpi yixi namke pe tenpa. Ranzong rikpi yixi ngor karji me longke pe tenpa. Ti tsikche nye de mayma mambu xe wari.
Ngor
kar? Ngor karji me long. Ngor karji me
long. Sagt Rinpoche, hat das so ausgedrückt, indem er unterscheidet hier zwischen einer ursprünglichen Bewusstheit, die die Grundnatur erkennt, oder die natürlich vorhandene ursprüngliche Weisheit, die ist verglichen mit dem Raum selbst, und die selbst entstandene, spontan auftretende, selbst erkennende ursprüngliche Bewusstheit ist verglichen mit einem aus Silber gefertigten, makellosen Spiegel.
Dedalazo.
So ist das.
Dedalazo.
Immer noch so.
Tata de Semjengo. La Tierje de Sardongangando Lojelo.
Schau auf die gegenwärtige Bewusstheit. Deutlich, klar in sich, verweile darin, heiter und gelöst. Schau unverwandt auf gegenwärtige Bewusstheit in dem, was Erkennen ist, und dennoch leer darin verweile. Wenn wir nicht in unserer gegenwärtigen Bewusstheit weilen, wo sollten wir dann suchen nach Klarheit und Leersein, Bewusstheit und Leersein? Wenn ich nicht schaue auf den gegenwärtigen Gedanken, wo anders sollte mein Bewusstsein dieser Gegenwart zu finden sein? Deshalb schaue man direkt und unverwandt in den Gedanken, der jetzt und hier gerade ist, und lasse ruhen in Bewusstheit, in sich leer, in deutlich klar sein, in sich leer.
Ja, Luji Löber gab so Tutsula, Chemba Gogumoto, Tutsurimbo, Kosana, den Nam Dogdu.
Gelöst, entspannt, verweilend, braucht's da keine Idee von Zeitverlauf. Zu meinen, man müsste lange Verweilen ist nichts als diesen Zustand mit Gedanken zu beschmutzen.
So nam de tam je se ba ni tom ne ni pe tra nam tam je ke ga na je ba la dro ba ye se be so le ro wa to ba ne ndr ne mo de le sen de le ni te kong yang de le ni te ta do de le ke jo som de ja shi so de ne chu de so ba
Somit gesagt, heute Abend um 9:30 gibt es Gelegenheit für all jene, die da immer meinen, dass sie noch Fragen hätten. Da können sie dann.
Ja. Okay. Thank you.